Ja, herzlich willkommen beim Politopia-Magazin. Das Politopia-Magazin findet jeden Mittwoch um 16 Uhr auf Radio X statt. 16 Uhr. Heute ist der 13.10. Und falls ihr nicht Mittwoch den 13.10. habt und vielleicht Donnerstag den 14.10., dann hört ihr wahrscheinlich gerade einfach die Wiederholung. Und genau. Und das Politopia-Magazin ist das politische Magazin hier auf Radio X und wie gesagt auch jeden Mittwoch hier zu hören. Politopiamagazin.de ist unsere Internetseite, da können auch alle unsere Sendungen nachgehört werden. Und falls ihr mal hier in der Sendung sein wollt und habt ein wichtiges Thema für uns, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne anschreiben unter redaktion@politopiamagazin.de. Genau, und für euch am Mikrofon ist der Andi und wir wollen heute über verschiedene Themen sprechen. Ich habe ja eine ganze Reihe an Themen schon ausgegraben. Und zwar werden wir heute uns mal andere freie Radios anhören, die es deutschlandweit gibt, und dazu Beiträge anhören. Und zwar einmal habe ich hier Ella, einen Film über die Kriminalisierung von Klimagerechtigkeitsaktivismus. Da gibt es einen Film, den es auf YouTube gibt, den kann man sich dort anschauen und der wurde auch an verschiedenen Stellen in Deutschland gezeigt und da wird so ein bisschen drüber berichtet, wie da drauf die Reaktion war. Dann wollen wir noch über Afghanistan sprechen, beziehungsweise werden wir einen Beitrag hören, auch von Radio Dreieckland. Frauen sind gezwungen, ihre Kinder zu verkaufen, ist der Titel. Und da wird es um eine deutsch-afghanische Initiative gehen, am friedlichen Wiederaufbau Afghanistans. Genau, und da wird auch so ein bisschen über die aktuelle Lage dort gesprochen. Und zum Schluss wollen wir nochmal über die Zapatistas sprechen. Da werden wir einen Beitrag hören von Radio Loro aus Mecklenburg-Vorpommern. Und da wird es über die Reise der Zapatistas gehen und was sozusagen auch das Ziel dieser Reise ist und dort Wissen Aktuelles erfahren. Ja, und damit wollen wir schon auch beginnen, nämlich mit dem ersten Thema, und zwar Ella, ein Film über die Kriminalisierung von Klimagerechtigkeitsaktivismus von Radio Korax aus Halle.
Seit nun über 2 Wochen ist der Film Ella von den Lügen einer Staatsmacht, die einschüchtern und verschleiern will, verfügbar auf YouTube und wurde auch schon 1000-fach geklickt. Außerdem wurde und wird er an unzähligen Orten sozusagen im Public Viewing gezeigt, wie zum Beispiel am 1. Oktober an 3 verschiedenen Orten in Leipzig. Was gab es an Reaktionen von Menschen, die den Film bereits gesehen haben? Hast du etwas mitbekommen?
Ja, wir haben von einigen Orten Rückmeldungen bekommen und wir haben ja auch selber hier im Raum Gießen etliche der Veranstaltungen organisiert, unter anderem ja Open Air vor dem Landgericht in Gießen, wo ja der Berufungsprozess laufen würde, wenn sie nicht vorher aufgeben, weil die Vorwürfe ja nicht mehr haltbar sind. Und das, was durchgehend sich überall zeigte, war eine extreme Betroffenheit der Menschen, die so eine Mischung waren von dem, wo wir halt geredet haben mit den Leuten, so erstmal so ein Mitgefühl mit Ella halt, dass die halt da jetzt schon ewig lange, viele, viele Monate, fast ein Jahr ja inzwischen, im Gefängnis sitzt mit Vorwürfen, die frei erfunden sind. Dann aber auch so eine Betroffenheit, wie platt und wie weitgehend diese ganze Fälschung und Lügerei da so gegangen ist. Das ist ja nicht so, dass da Einzelpersonen sich was ausgedacht haben, sondern das Ganze wirkt ja schon so, dass ein Konglomerat von Justiz und Polizei da irgendwie zusammen sich was abgesprochen hat, um eine ganze Bewegung einzuschüchtern. Und insofern war die Hauptreaktion erstmal so ein langes Schweigen und die ganz große Schwierigkeiten hatten zu artikulieren, was sie dazu überhaupt noch sagen. Auch in der allgemeinen Öffentlichkeit, auch bei Leuten, die uns eigentlich nicht mögen, weil sie zum Beispiel unsere inhaltlichen politischen Positionen, herrschaftskritischen Positionen für eine Verkehrswende oder so nicht teilen.
Du hast jetzt schon einiges vorweg genommen. In dem Film geht es um Ella, also eine Aktivistin im Dannröder Forst in Hessen, die sich dort gegen den Ausbau der A49 eingesetzt hat. Sie wurde bei der Räumung des letzten besetzten Baumhausdorfes nirgendwo von der Polizei zur Identitätsfeststellung inhaftiert. Es folgte daraufhin ein Gerichtsprozess, den du jetzt auch kurz am Rande schon angesprochen hast, am Arsfelder Amtsgericht, von dem Ella am 24. Juni dieses Jahres zu 2 Jahren und 3 Monaten Haft verurteilt wurde. Laut der Staatsanwaltschaft habe sich Ella von einer Seiltraverse in 15 Metern Höhe aus mit Tritten und Kniestößen gegen 2 SEK-Beamte zur Wehr gesetzt. Einem der Polizisten soll sie dabei das Knie ins Gesicht gestoßen haben, den anderen habe sie mehrfach ins Gesicht und einmal gegen den Kopf getreten. Weil für die Polizeibeamten die Gefahr bestand, aus großer Höhe, nämlich diesen 15 Metern, hinabzustürzen, sei dieser, also der Beamte, in Todesangst geraten. So sagt es jedenfalls die Berichterstattung der Frankfurter Allgemeinen. Dann am selben Tag der Verurteilung, also am 24. Juni, kam es bundesweit noch zu heftigen Protesten, in denen dann die Unrechtmäßigkeit der Verurteilung von Ella skandalisiert wurde. Auch der Film, wie schon im Filmtitel anzunehmen ist, kritisiert das Urteil heftig. Warum sind die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft im Arsfelder Amtsgericht nach deiner Meinung unrechtmäßig? Wie wird diese Unrechtmäßigkeit in dem Film dargestellt?
Naja, also die Vorwürfe sind einfach frei erfunden. Also sie stimmen einfach komplett nicht. Und es ist zwar so, das wird in dem Film ja auch gesagt, natürlich ist es immer so, dass Menschen in ihren Erinnerungen voneinander abweichen, weil Menschen unterschiedlich wahrnehmen, einen unterschiedlichen Fokus auf Dinge haben oder so. In diesem konkreten Fall geht es aber nicht um irgendwelche Interpretationen und Erinnerungen, sondern die Polizei selbst ist es gewesen, die mit einer Menge von überwiegend 4K-Kameras, also sehr hochauflösenden Kameras, diesen Vorgang gefilmt hat. Mit mehreren Kameras, also auch von verschiedenen Seiten. Und auch das wird in dem Film gezeigt, dass die Polizei sich auch verabredet, dass alle jetzt bitte diese Person da oben, die im Übrigen in dem Moment noch männlich gelesen wird, sie wussten also gar nicht, mit wem sie es da zu tun haben, sie suchen sich irgendeine Zufallsperson aus und jetzt alle auf die. Und dann passiert ein sehr merkwürdiger Ablauf, nämlich dass die Polizei selber auf eine sehr abenteuerliche Art und Weise Ella angreift, nämlich so Bäume hochklettert, obwohl direkt darum 3 Hubwagen stehen. Das ist ziemlich offensichtlich, dass die absichtlich nicht eingesetzt werden, um eine Eskalation da oben auch herbeizuführen. Und dann im Nachhinein kommt es halt dazu, also jetzt filmen diese ganzen Kameras das. Es war sehr interessant, weil wir haben in dem Prozess, ich gehörte da ja zum Verteidigungsteam, auch gefragt, warum sind die Hubwagen nicht eingesetzt worden? Ja, das ging irgendwie nicht oder sowas. Und wir haben auf dem Film ja gesehen, dass die Polizeibeamten nach diesem ganzen Scharmützel dann mit dem Hubwagen, damit sie nicht wieder runterklettern mussten, da runtergeholt wurden. Das heißt, man hätte auch ganz lässig da gleich hinfahren können und Ella mit den Polizeibeamten runterholen wollen. Das war offensichtlich absichtlich nicht gewollt. Und dann kommt es jetzt im Nachhinein dazu, dass konstruiert wird, Ella hätte die ganz häufig getreten und diesen Knietritt und so weiter und so fort. Und diese Filme laufen aber alle die ganze Zeit durch. Und du sitzt davor und siehst nichts davon. Es gibt eine einzige Mal eine Fußbewegung in Richtung, die wird, das ist eher so ein Wegdrücken. Das sieht man im Film auch sehr genau, dass Ella mehrfach versucht, ihre Fesselung, sie ist halt in einer längeren Phase dieser Auseinandersetzung mit ihrer eigenen, mit ihrem eigenen Klettergeschirr, einer Bandschlinge fixiert an einem Ast, da hatte der eine SEKler einen Karabiner dann dazu benutzt und den versucht sie immer aufzumachen. Und diese Bewegungen sind halt zu sehen, sie trifft kein einziges Mal irgendeinen der Beamten und wie gesagt, diese Kameras laufen von verschiedenen Seiten in hoher Auflösung die ganze Zeit durch. Es gibt keinen einzigen Tritt. Das sagt das Gericht sogar selber in dem Urteil steht, hinsichtlich des Knietrittes, den sie da konstruieren, dass der auf den Film nicht zu sehen ist und dann schreiben sie im Urteil, ja, aber die Beamten sind so derart glaubwürdig, dass selbst wenn auf dem Video der Tritt nicht drauf ist, gehen wir davon aus, dass es den gab. Also ich meine, das muss man erstmal hinkriegen als Gericht. Also hier gab es einen bestimmten Willen zu dieser Verurteilung und das sieht man auch in der Akte ganz sauber. Der Polizist, der Hauptbelastungszeuge, als er wieder runterklettert, sagt, dass er keine Verletzung hat. Und im Laufe der Tage danach denkt er sich eine nach der anderen aus.
Ich möchte nochmal an der Stelle, Jörg, du sprichst immer von Film und Filmmaterial der Polizei. Also ich möchte nochmal transparent machen für die Zuhörenden, der Film Ella besteht aus mehreren Teilen und Zusammenstellungen, unter anderem eben Filmmaterial, das von der Polizei eben aufgenommen wurde im Rahmen der Räumungsaktion. Der Film Ella besteht auch noch aus weiteren Teilen, wie unter anderem einer Aufnahme von einer Kundgebung in Wiesbaden, wo eine Theatergruppe eben genau diese Szene in den Bäumen in den 15 Metern nachstellt. Und ich möchte an dieser Stelle dich fragen, Jörg, wie seid ihr eigentlich an dieses ganze Material gekommen? Also wie seid ihr vor allem eben an die Prozessakten, an die Ausschnitte der Prozessakten, die auch in dem Film verwendet werden und an das Material der Polizei die die Räumung gefilmt hat, gekommen?
Also grundsätzlich ist es ja erstmal so, dass die Sachen, die wir dort zeigen, so in der Verhandlung auch thematisiert wurden. Also der Verteidiger hat schon versucht, das Gericht dazu zu zwingen, sich diese Videos anzugucken, und diese Akten wurden verlesen und die Verhörprotokolle und sowas, das wurde alles verlesen, auch dieses Attest wurde verlesen, und es ist erstmal so, dass es grundsätzlich dann erlaubt ist, wenn Dinge, die in einem Gerichtssaal halt verhandelt wurden, dass man die auch veröffentlichen darf. Von daher ist es jetzt keine verbotene Geschichte, die Sachen zu veröffentlichen. Wie wir genau an die Videos rangekommen sind oder so etwas, würde ich hier aber gerne nicht sagen. Der Staat kann gerne mal versuchen, diesen Film zu kriminalisieren. Wir werden uns schon sehr deutlich verteidigen, denn nach unserer Auffassung ist es gerechtfertigt, diese Sachen alle zu veröffentlichen, weil es die einzige Chance ist, den Staat bei seinen erheblichen Straftaten von Freiheitsberaubung, Falschaussage vor Gericht oder so etwas zu stoppen. Es war uns auch klar, wir gehen ein gewisses Risiko ein, weil das unsere einzige Chance war, überhaupt noch eine Freilassung von Ella zu erreichen. Ich selber war im Verteidigungsteam bei dem Prozess in Alsfeld dabei und haben jeden Tag, Verhandlungstag dort gesehen, wie die Verteidigung versucht hat, das Gericht dazu zu bringen, sich diese Videos anzugucken. Und sie haben sich einfach verweigert. Die wussten ganz genau, was darauf zu sehen war. Und sie wussten auch, dass die Verurteilung nur möglich war, wenn man sagt, wir gucken uns gar nichts anderes an, weil die SEK-Beamten, die sich das Ganze ausgedacht haben, sind derart glaubwürdig, dass das, die das erzählt haben, reicht uns. Und so ist diese Verhandlung abgelaufen, und danach war uns klar, hier wird gemauert ohne Ende, und die einzige Chance, eine Auseinandersetzung zu erreichen, ist, wenn dieses Material die Öffentlichkeit erreicht.
In dem Film Ella wird auch zuletzt noch betont, dass es zu keiner Auflösung der Versammlung in dem Protestcamp nirgendwo kam. Also dass somit immer noch das Grundrecht der Versammlungsfreiheit gegolten hat und dass dadurch durch diese Geltung dieses Grundrechts die Rechtmäßigkeit des Polizeieinsatzes komplett entkräftigt sei. Wie konnte es denn passieren, Jörg, dass das im Gerichtsprozess nie angezweifelt worden ist?
Es ist ja so, dass es sogar mehrere Gründe gibt, warum der Polizeieinsatz nicht rechtmäßig war. Und das mit der Versammlung ist einer von dreien, die im Film genau belegt werden, dass der Polizeieinsatz illegal war. Und das ist sehr relevant für die beiden anderen Anklagepunkte, die ja auch verurteilt wurden. Also es gab ja diese gefährliche Körperverletzung, dass die SEKler hätten abstürzen können durch vermeintliche Tritte. Es gab die Tritte nicht, und abstürzen konnten sie auch nicht. Ist im Film sehr gut zu sehen, wie sie sich alle sichern. Sie haben alle im Gerichtsprozess gesagt, sie seien ungesichert gewesen. Ist ja unvorstellbar, ne, dass so Profikletterer sich nicht sichern. Ist auch nicht so gewesen. Man sieht das sehr genau, wie sie sich sichern. Ist also alles gelogen. Und dann gibt es allerdings dieses Gerangel zwischen Ella und den SEKlern. Das ist unbestritten, dass sie sich da oben gerangelt haben. Die haben mehrfach in die Sicherung von Ella gegriffen und sie da an ihren Sicherungssystemen gezerrt. Sie hat versucht, sich da wieder loszureißen. Also sie haben an beiden Seiten dieser Klettergeschirre und so etwas gezogen. Das ist bereits eine Straftat in Deutschland, weil man darf sich gegen Polizisten prinzipiell nicht wehren, auch nicht passiv. Aber das gilt nur, kann nur bestraft werden, wenn die Handlung der Polizei rechtmäßig ist. Und vor diesem Hintergrund war es relevant, dass wir die Rechtmäßigkeit des Polizeiangriffs auf das Dorf nirgendwo insgesamt dokumentieren. Und das haben wir eben auf diesen drei Ebenen gemacht. Die Allgemeinverfügung nach dem hessischen Gewaltgesetz war illegal. Die Polizei hat sich an die Sicherheitsvorschriften nicht gehalten. Und sie hat eben die Versammlung nicht aufgelöst, die eindeutig eine Versammlung war. Und hier hat das Amtsgericht folgenden Trick, in Anführungsstrichen, dreckigen Trick halt verwendet. Es hat die Behauptung aufgestellt, dass es keine Versammlung war. Und zwar ist zwar unstrittig, dass dort mehrere Leute in den Bäumen waren und auch Spruchbänder hängen und auch Parolen gerufen wurden. Das ist auch im Film dokumentiert. Das hat das Gericht auch nicht bestritten, sondern es hat halt gesagt, diese Versammlung war nicht nur eine Meinungsgrundgabe, sondern die wollten auch tatsächlich eine Autobahn verhindern. Das geht natürlich nicht. Versammlungen haben nur weit weg irgendwie so als Begleitfolklore des Unabwendbaren stattzufinden. Und alle Versammlungen, die tatsächlich sich dem Geschehen im Weg stehen, sind prinzipiell keine Versammlung. Das widerspricht jeglicher Rechtsprechung. Das Einzige, was das Verfassungsgericht mal gesagt hat, ist, eine reine Verhinderungsblockade, also die gar keinen anderen Zweck mehr hat, als etwas zu verhindern, das ist keine Versammlung mehr. Aber hier ist sie halt eindeutig, und wer sich noch erinnern kann an die Räumung des Dannröder Forst, die Räumung als solches war eine derart starke Meinungskundgabe. Das ist eindeutig, hat das ja Versammlungscharakter, und das Gericht in Alsfeld musste aber diese Lüge, diese juristische Trickserei machen, weil sonst hätte sie Ella ja nicht verurteilen können, weil dann wäre klar gewesen, die Polizei hat etwas Illegales gemacht. Ich gehe auch davon aus, dass spätestens ganz am Ende das Verfassungsgericht uns Recht geben wird. Aber, das wissen die auch, bis dahin wird Ella ihre Strafe abgesessen haben.
Vielen Dank. Ich möchte als letztes noch einen kleinen Ausblick mit dir wagen, Jörg. Was steht denn als nächstes an? Also in Bezug auf den Prozess Ella, aber auch in Bezug auf den Film.
Ja, das ist ein bisschen jetzt ein trauriges Kapitel. Uns sind gerade die Möglichkeiten entzogen worden, die weiter mit dem Film arbeiten zu können. Wir hatten einen bestimmten Plan, dass wir jetzt aus diesem Verteidigungsteam heraus eine Haftentlassungsprüfung halt machen, also auf das Gericht einwirken, dass es das alles nochmal prüft. Wir hatten mehr Hoffnung bisher, dass auch verschiedene Medien diese Geschichte aufgreifen. Das ist bisher überraschend dürftig. Da versuchen wir im Moment noch nachzulegen, aber es ist leider auch so, und das ist gar nicht von der Gegenseite, sondern da gibt's halt innerhalb von der Bewegung leider auch das ein oder andere Machtspielchen. Wir sind als Verteidigungsteam raus, das heißt unser ganzes Know-how, was wir da in dem Film auch drin haben und die bisherige eingearbeitete Verteidigung und sowas, werden an der Fortsetzungsveranstaltung und jetzt auch in der Zwischenphase leider nicht mehr teilnehmen können, weil das Gericht uns aufgrund von Aktivitäten, die leider aus der Bewegung heraus selber kommen, rausgekantet hat. Insofern sind wir jetzt quasi genauso wie alle anderen Menschen auch außen vor und können nur noch von außen auf das Geschehen einwirken.
Und was steht für Ella als nächstes an?
Ja, nach allem, was wir wissen über die, die jetzt Ella verteidigen, machen die leider wohl gar nichts, bis es zu der Berufungsverhandlung kommt und die ist erst im Januar. Also das hieße, wenn das stimmt, dass bis Januar sich gar nichts ändert an dem Zustand von Ella.
Ja, das war der Beitrag Ella, ein Film über die Kriminalisierung von Klimagerechtigkeitsaktivismus aus Halle von Radio Korax. Und wir wollen jetzt zu einem anderen Punkt kommen, und zwar Afghanistan. Frauen sind gezwungen, ihre Kinder zu verkaufen, von Radio Dreieckland. Und da wird es um die Arbeit der deutsch-afghanischen Initiative DAI, die sich am Wiederaufbau, am friedlichen Wiederaufbau Afghanistans beteiligen, seit Jahrzehnten und jetzt unter Repression leiden.
Sie sind in Afghanistan geboren?
Genau.
Und kamen dann wie nach Deutschland?
Auf ganz legalen Weg. Also mein Vater hat in Hamburg für die Banque Millie Afghan, das heißt die
Nationalbank,
die afghanische Bank, ja, in Hamburg gearbeitet und wir sind dann nach Hamburg gekommen und sind dann auch geblieben.
Und jetzt vielleicht ein paar Worte zum DAI, zur deutsch-afghanischen Initiative, auch zur Arbeit in Freiburg.
Ja, also wir engagieren uns schon seit mehr als 20 Jahren für Afghanistan. Wir sind eine Organisation von Deutschen und Afghanen, die gemeinsam für den friedlichen Aufbau Afghanistans zusammenarbeiten. Und aus Nothilfeaktionen von 2002 entwickelten sich Projekte des Wiederaufbaus und der Selbsthilfe. Und uns war das Ziel von Anbeginn. Ändern wird sich nur etwas, wenn wir vor allem etwas für die Bildung und Ausbildung tun, vor allem für Mädchen und Frauen. Sie sind der Schlüssel zu einer besseren Zukunft Afghanistans. Also das war und ist immer noch unser Ziel. Und soll ich jetzt noch etwas zu den Projekten sagen?
Ja, vielleicht, ja.
Afghanistan betreuen. Ich erzähle Ihnen allgemein, also wir sind in zwei Bereichen Afghanistans tätig, einmal in Herat und einmal in Charikar. Das ist von Kabul ungefähr 50 Kilometer entfernt. Wir betreuen in beiden Regionen Schulen, Kinderpatenschaften, Studentinnenpatenschaften. Wir haben in Herat ein Frauenbildungszentrum. Ja, und in der Somali-Gegend, also das ist da, wo Charikar ist, in der Nähe von Kabul, haben wir ein ganz großes Stickprojekt für 200 Frauen. Da werden Stickerinnen unterstützt, die damit mit dieser Unterstützung eigentlich ihre Familien versorgen. Also das haben wir jetzt die letzten Jahre unterstützt durch Spenden. Und es lief auch alles sehr gut, bis sich dann dramatisch jetzt im August alles sich für uns auch, aber besonders leider auch für die Menschen vor Ort verändert hat. Wir sind jetzt momentan etwas handlungsunfähig, also in Herat. Unser Mitarbeiter in Herat ist in den Iran geflüchtet. Und befindet sich dort im Iran und unser Mitarbeiter in Kabul hat natürlich sehr viel Angst, aber wir müssen halt schauen, was er unter Sicherheitsauflagen noch arbeiten kann, aber es ist sehr, sehr schwierig momentan.
Und wie ist der Zustand jetzt in den Projekten? Gehen die Frauen bzw. Mädchen da noch hin? Sind die noch offen?
Nein. Das Frauenbildungszentrum ist leider geschlossen. Die Frauen sind zum größten Teil geflüchtet, verstecken sich. Und man muss auch sagen, das Frauenbildungszentrum befindet sich im Hazara-Gebiet. Hm. Und wie Sie ja auch durch die Nachrichten erfahren haben, sind die Hazaras
Schiiten, die leider besonders unterdrückt werden.
Genau, genau. Und deswegen ist es jetzt geschlossen. Es wird noch bewacht, also das Gebäude selbst. Wir müssen einfach abwarten. Momentan sind wir da handlungsunfähig. Und das Studentinnenprojekt in Herat, da haben wir auch leider keinen Kontakt mehr zu den Studentinnen. Die sind zum Teil auch geflüchtet. Von den Schulen wissen wir insoweit, dass die Schulen von der 1. bis zur 6. Klasse von Mädchen und Jungen besucht werden. Aber leider von der 7. Klasse bis zum Abitur leider nicht mehr von den Mädchen. Die Jungen haben nur noch Zugang zur Bildung. Wobei ich auch wieder gehört habe, in einigen Regionen ist der Zugang zur Bildung auch erlaubt. Es kommt immer darauf an, wer in der Region regiert. Also wer das...
Also es gibt verschiedene lokale Gruppen bei den Taliban, die das mal so regeln.
Ja, genau. Also von Kabul aus haben sie jetzt... geben sie sich etwas in Anführungsstrichen moderat, aber man weiß eben halt nicht. Die sind unter sich auch noch gar nicht richtig organisiert und ja, letztendlich entscheidet jeder, derjenige dort, was er das Beste dafür hält. Aber darüber können wir natürlich auch noch mal sprechen. Es ist unterschiedlich, ne? Das ist momentan über die Projekte, unsere Projekte sind wir momentan sehr verzweifelt und auch leider eben, wir haben ja nicht die Möglichkeit, die Banken sind geschlossen, Gelder nach Afghanistan zu überweisen. Hier suchen wir auch nach Möglichkeiten, wie können wir trotz allem noch versuchen, eine kleine Hilfe, sei es in Art einer Nothilfe, sei es auch, wenn wir nur wenige Familien erreichen, wie können wir hier noch helfen? Also das ist momentan die größte Sorge, auch die Überweisung von Geldern. Die Banken sind geschlossen. Die Menschen haben ja auch keinen Zugang zu Geld. Und wenn, bekommen sie in der Woche vielleicht $200 ausgezahlt. Aber die Preise sind so hoch gestiegen, das ist alles sehr kritisch geworden. Sehr kritisch.
Ja, wenn man überhaupt so viel Geld auf der Bank hat.
Genau.
Ja, wenn man sich das ansieht, Haben Sie irgendwie eine Idee, was da schiefgelaufen ist? Warum dieses Land, das ja irgendwie aufgebaut wurde, wo ich denke auch, dass es in diesem Land viele Leute gab, die die Taliban nicht zurückhaben wollten. Sicher wollten sie auch einige zurück. Warum ist das so schiefgegangen?
Ich denke mal von Anfang an, das ist natürlich sehr schwierig zu sagen, weil wir haben ja in der DRI eigentlich in der Satzung ja auch verankert, dass wir uns politisch nicht äußern. Mhm. Wir arbeiten ja eigentlich nur humanitär. Jetzt heißt es in diesem Interview über seinen Tellerrand zu schauen und Aussagen zu machen, die jeder natürlich auf seine Art auch im Verein, im Vorstand anders sieht. Und ich möchte dann nichts vorgreifen, aber es ist halt eben so, dass von vornherein nicht geplant war, einen stabilen Staat aufzubauen. Wie man nicht? Hätte mit diesen ganzen Millionen und Milliarden von Geldern vieles erreichen können. Aber man muss auch sagen, es werden immer von Milliarden gesprochen. Aber wer wurde eigentlich damit finanziert? Es wurden damit erstmal die ganzen Kriegsmittel finanziert, um dort Krieg zu führen.
Also die amerikanische Rüstungsindustrie hauptsächlich, denke ich mal.
Genau. Also und außerdem war in diesen 20 Jahren auch eine Regierung, die sehr korrupt war. Gelder, die eigentlich für Aufbau und Unterstützung der Bevölkerung gedacht waren, sind in korrupte Taschen geflossen. Und deswegen ist auch innerhalb kürzester Zeit Afghanistan zusammengebrochen. Mhm. Innerhalb dieser kurzen Zeit. Nun, da, wo hätte was gemacht werden müssen, ist leider nicht.
Was wäre jetzt zu tun? Also die Perspektiven sind schlecht, aber ich meine, zum Beispiel war neulich in der Sonntagsbeilage der BZ zu lesen, dass die Taliban hätten eine Chance verdient. Ja, wie sollen sich jetzt die Regierungen zu den Taliban und zu Afghanistan verhalten? Was wäre das Beste?
Ich denke mal, dass die UN und auch, es laufen ja Gespräche. Es lief ja auch am Wochenende Gespräche in Doha mit den Amerikanern wieder. Und wenn Gespräche laufen, dann besteht ja schon eine gewisse Akzeptanz. Und eine Chance geben in der Hinsicht ist eigentlich, wenn die Taliban etwas fordern, dann auch dass Forderungen von unserer Seite auskommen. Also nicht meine Seite persönlich, aber von den jeweiligen Regierungen, wenn sie unterstützen, dass das auch so ist, dass Rechte für Frauen und Mädchen gefordert werden, dass Frauen auch zur Arbeit gehen dürfen, ihren Beruf ausüben dürfen, dass da eine Akzeptanz auch für die Frauen besteht, für die Mädchen, besonders für die Bildung der Mädchen. Das kann ja nicht so einfach stehen bleiben, weil nicht 50% der Bevölkerung sind Frauen. Und sie müssen diese Frauen, die in diesen 20 Jahren so viel an Bildung gewonnen haben und sich so weit entwickelt haben, die ganze Jugend auch in Afghanistan, da ist das ist so bewundernswert, was sie alles geleistet haben in den letzten Jahren, dass man der Bevölkerung einfach diese Chance gibt, auch eine Stimme zu haben, den Frauen eine Chance gibt. Also ich denke schon, dass Hilfe nur mit Forderungen gemacht werden, also Unterstützung. Aber leider weiß ich nicht, inwiefern die Taliban in dieser Hinsicht dann kooperieren und letztendlich durch alles, was jetzt geschehen ist, auch durch das Einfrieren der Gelder. Das sind ja nicht die Taliban, die leiden. Das sind die Menschen, die Bevölkerung, die so sehr leidet. Stellen Sie sich vor, die Menschen sind verpflichtet, ihren Hausstand zu verkaufen. Ich habe Filme und Videos gesehen, wie Menschen auf der Straße, Frauen, sitzen und ihre Kinder verkaufen, um überhaupt an Gelder oder an irgendetwas zu kommen. Die Menschen sind, da ist eine Verzweiflung. Wenn jetzt nicht sofort geholfen wird, wenn keine humanitäre Hilfe für Afghanistan sofort umgesetzt wird, 97% der Bevölkerung leidet. 97%. Also da müssen Maßnahmen ergreifen werden. Da muss nicht lange gesprochen werden. Da muss sofort gehandelt werden. Und Taliban her oder hin und her, den Menschen geht es so wahnsinnig schlecht. Die Bevölkerung leidet so sehr. Also auch wenn man jetzt sagt, wir fordern Maßnahmen, um die afghanische Wirtschaft zu einer Liquidität zu führen, um einen Zusammenbruch zu vermeiden. Ich weiß nicht, ob die Taliban, ob sie lange an ihre Versprechen dann halten werden, wenn sie jetzt zusagen. Ja. Aber Hauptsache, jetzt wird sofort Hilfe geleistet. Also das ist meine Meinung, weil das ist alles unmenschlich, was die Menschen in Afghanistan leiden. Und ich habe heute Morgen auch ein Statement von dem Präsidenten des Roten Kreuzes gelesen. Er hat geschrieben, ich habe in vielen Kriegsgebieten der Welt Qual, Leid und Verzweiflung erlebt. Aber ich kann nicht in Worten ausdrücken, wie tief 4 Jahrzehnte Krieg die Menschen in Afghanistan geschädigt haben. Das sind ja jetzt nicht nur die 20 Jahre, das sind ja 43 Jahre Leid, die die Menschen in Afghanistan ertragen.
Seit dem sowjetischen Einmarsch.
Genau.
Asina Karim wollte am Schluss des Interviews noch mehreren Menschen danken.
Zwei Dankeschöne loswerden, in Anführungsstrichen. Und zwar unser Mitarbeiter aus Herat, der nach in den Iran geflüchtet ist. Wir haben dort Unterstützung von der Stadt Freiburg erhalten. Und unser ganz großes Dankeschön und von Herzen, von ganzem Herzen geht an den Bürgermeister Herrn Ulrich von Kirchbach, Herrn Steiner für Amt für Migration und Integration Freiburg. Und wer ganz groß da geholfen hat, eine ganz große Geste gemacht hat und in der deutschen Botschaft Teheran telefoniert hat, das ist Herr Johannes Fechner, Mitglied des Bundestages. Da ist so ein großes Dankeschön. Unser Mitarbeiter erhält in den kommenden Tagen sein Visa für Deutschland. Danke, danke. Das ist unglaublich. Wir sind alle so dankbar. Und dann geht mein Dank noch an Herrn Friedrich Böhner, der dieses Jahr 2 große Spendenaktionen für die DAI, für die Frauen in Afghanistan geleistet hat. Auch danke an Friedrich Böhner und seine Partnerin. Vielen Dank.
Ja, da sind wir wieder zurück. Ihr seid hier immer noch beim Politopia-Magazin. Politopia-Magazin jeden Mittwoch hier um 16 Uhr auf Radio X zu hören. Politopiamagazin.de ist unsere Internetseite. Dort können alle unsere Sendungen nachgehört werden. Unter anderem aber auch auf der Radio X Plus 7 Seite. Und falls ihr mal ein Thema für uns habt oder hier in dieser Sendung mitsprechen möchtet, dann schreibt uns doch gerne an redaktion@politopiamagazin.de. Und jetzt wollen wir zu einem Beitrag kommen, und zwar Interview mit Momo zur Reise der Zapatistas. Sie spricht erstmal auch davon, was die Ziele der Zapatistas sind und auch was die Werte sind und warum die Zapatistas den Besuch in Europa machen. Ich hoffe, die ein oder andere Person hat schon was davon gehört, beziehungsweise haben wir auch schon in den letzten Sendungen davon berichtet.
Ich spreche mit Momo. Momo ist Teil der Regionalvernetzung in MV, also organisiert unter anderem die Begegnungen mit der Delegation, die jetzt hier hoffentlich bald ankommen wird. Hallo Momo, schön, dass wir heute hier mit dir sprechen können.
Freue ich mich auch. Hallo.
Genau. Vielleicht sagst du uns als erstes mal, was ist denn eigentlich das Ziel, welches die Zapatistas oder diese Gesamtdelegation mit dieser Reise verbindet?
Also das ist schon eine Initiative der Zapatistas, auch wenn Delegierte des Nationalen Indigenen Kongresses und des Zusammenschlusses der Gemeinden in Verteidigung von Land und Wasser mit dabei sind. Und der Name sagt eigentlich schon viel, worum es geht. Es ist die Reise für das Leben, heißt die Initiative. Und es geht halt darum, letztendlich, kurz zusammengefasst, um die Verteidigung des Lebens für uns und für künftige Generationen. Also angesichts des alarmierenden Zustands unserer Welt, der Gewalt gegen Frauen, dem Genozid an den indigenen Gemeinschaften, dem Pueblos Originarios, des Rassismus, Militarismus, der Ausbeutung, der Zerstörung der Natur, wollen die Zapatistas den Virus des Widerstands gegen Kapitalismus, Patriarchat und Rassismus verbreiten. Und Europa ist dabei die erste Station. Und zu späteren Zeitpunkten sind aber auch Treffen und Aktivitäten in Asien, Afrika, Ozeanien und Amerika geplant. Die Reise ist also ein Aufruf, endlich die Kämpfe gegen Kapitalismus, Rassismus und Patriarchat und für eine Welt der Solidarität, der Gerechtigkeit, der Freiheit und des gegenseitigen Respekts über alle Ländergrenzen hinaus zu vereinen, für eine Welt, in die viele Welten passen, so wie die Zapatistas halt immer sagen. Un mundo donde se quepan muchos mundos. Es geht um Treffen, es geht um Gespräche, es geht um das Teilen von Schmerzen, Erfahrungen, Ideen, Analysen und Hoffnungen. Es geht darum, voneinander zu lernen, sich gegenseitig zu unterstützen und sich zu vernetzen. Und dabei ist das mittelfristige Ziel, eine globale Organisierung anzustoßen, die der Selbstzerstörung der Menschheit eine reale Utopie entgegensetzt. Ich würde an der Stelle mal gern ein Zitat einbauen aus einem der vielen Kommunikados, der Kommuniqués, die die Zapatistas zur Reise rausgebracht haben, die das, glaube ich, ganz gut auf den Punkt bringt. Wir werden dem anderen für seine, ihre Existenz danken. Um den Lehren zu danken, die seine, ihre Rebellion und sein, ihr Widerstand uns geschenkt haben. Um die versprochene Blume zu übergeben, den anderen zu umarmen und ihm, ihr ins Ohr zu sagen, er, sie sei nicht allein. Ihm, ihr zuzuflüstern, der Widerstand sei es wert, der Kampf, der Schmerz für die, die nicht mehr da sind, die Wut, dass der Verbrecher ungestraft bleibt, der Traum von einer Welt, die nicht perfekt ist, aber dennoch besser, eine Welt ohne Angst. Das finde ich, das trifft, also bringt es ganz gut auf den Punkt, was halt ihr Anliegen ist. Und warum ausgerechnet jetzt, 2021, in diesem Jahr sind es 500 Jahre nach der angeblichen Eroberung Mexikos durch die Spanier, die in Europa oft noch unter dem Titel Die Entdeckung Amerikas genannt wird, was einerseits die Geschichte beschönigt und andererseits die Verbrechen an der dort lebenden indigenen Bevölkerung einfach unter den Teppich kehrt quasi halt, ne? Und deswegen war es das Ziel der Zapatistas, am 13. August 2021, auf den Tag genau 500 Jahre nach dem blutigen Massaker in Tenochtitlan, bei dem spanische Kolonialisten unter Hernán Cortés über 80.000 Aztekinnen ermordeten, hier vor Ort zu sein, in Madrid zu sein, in Europa zu sein, um der spanischen Krone und den europäischen Herrschern mitzuteilen, ihr habt uns nicht erobert. Seit 500 Jahren leisten wir Widerstand gegen euren Kolonialismus und wir werden dies auch weiterhin tun. Die Reise ist von historischer Tragweite, weil es auf der einen Seite das erste Mal seit dem Aufstand der Zapatistas 1994 ist, dass eine größere Delegation der EZLN, also der Zapatistischen Nationalen Befreiungsarmee, andere Länder der Welt bereist. Und es auch nicht so oft vorkommt, dass eine Befreiungsbewegung aus dem globalen Süden im globalen Norden solidarisch ökologisch orientierte Organisierungsprozesse voranbringen wird. Und genau, also das macht das Ganze auch so emotional, dieses Wissen halt um diesen historischen Moment, an dem wir mit dabei sein werden. Und ja, was ist konkret im Prinzip geplant während der Reise? Also es gibt Einladungen aus über 30 Ländern und Regionen Europas
Das ist ein breites Bündnis linker europäischer Basisbewegung, die sich seit Ende letzten Jahres auf die Reise vorbereiten und die vor allem zu den Schwerpunkten Feminismus, Gendergerechtigkeit, Antirassismus, Antifaschismus, Klimagerechtigkeit und Antikapitalismus arbeiten und zum Teil auch in alternativen Strukturen und Ökonomien leben. Und in Deutschland haben sich 96 Kollektive und Organisationen aus allen Winkeln Deutschlands im Netz der Rebellion zusammengeschlossen, um halt die Initiative der Zapatistas zu unterstützen und auch Einladungen größtenteils in ihre Orte auszusprechen. Es sind gemeinsame Treffen und Aktionen geplant. Das sind natürlich alles nur Einladungen, die ausgesprochen worden sind. Sobald die Delegation dann gelandet ist, findet quasi die konkrete Koordinierung der Reiseroute und statt. Und dann werden wir wissen, was von den Einladungen letztendlich umgesetzt wird. Und hier in Deutschland liegen die Schwerpunkte halt auf der feministische Organisierungsprozesse sowie auf Kämpfe rund um die Themen Dekolonialisierung, Antirassismus, Antifaschismus und migrantische Selbstorganisierung. So eine kleine Vorhut der Zapatistas ist ja bereits am 22.06.2021 nach 50 Tagen auf See im Segelschiff in der Stahlratte über die Ozeane gekommen und ist in Vigo in Spanien angelegt. Und das war auch ein sehr, sehr emotionaler Moment. Als erste, also das nannte sich das Geschwader 421. 421, weil auf dem Boot vier Frauen an Bord waren, zwei Männer und eine Otroa, wie sie es nennen, eine Person, eine andere, die sich weder als männlich noch weiblich definiert. Und Marie José war auch die erste Person als Otroa, die den europäischen Kontinenten betreten hat und Folgendes ausgesprochen hat. Im Namen der zapatistischen Frauen, Kinder, Männer, Alten und, na klar, anderen, erkläre ich, dass der Name dieses Landes, welches seine Bewohnerin jetzt Europa nennen, von nun an Lumil Bachtakschemkop, ich habe es jetzt nicht richtig ausgesprochen, dass es Zeltal sein wird. Das bedeutet rebellisches Land oder Land, das nicht aufgibt und nicht nachlässt. Derart wird es bekannt sein, unter eigenen und Fremden, solange es eine gibt, der, die sich nicht ergibt, sich nicht verkauft und nicht nachlässt. Also unser Kontinent wurde umgetauft und seitdem ist die siebenköpfige Delegation in Europa unterwegs. Ende Juli war sie bei einem europaweiten Flint-Treffen mit den Zapatistas. Flint, vielleicht kurz zur Erklärung, steht für Frauen, das meint meistens spezifisch cis-hetero-Frauen, Lesben, Intermenschen, nicht-binäre Menschen und Transmenschen. Dieses Treffen, europaweite Flint-Treffen, hat im Norden Frankreichs stattgefunden unter dem Motto viele Kämpfe, um zu leben, das gleiche Herz, um zu kämpfen. Und an dem Treffen nahmen rund 2000 Teilnehmer aus ganz Europa teil. Und dann gab es halt am 13.8. an dem Gedenktag an das Massaker gab es eine Demo in Madrid und einen gleichzeitig parallel einen weltweiten Aktionstag, an der die Geschwader 421 teilgenommen hat. Und jetzt letzte Woche und letztes Wochenende, also vom 27. bis zum 29. August, gab es in Basel ein europaweites Zapatista-Camp nach dem Motto feministisch, revolutionär, internationalistisch, ökologisch, wo es diverse Veranstaltungen, Aktionen und auch eine große Demo gab, an der die Delegation teilgenommen hat. Das ist das, was bisher schon passiert ist, was noch konkret in Deutschland geplant ist für die Reise. Wie gesagt, das sind Einladungen, die so oder so stattfinden. Wir hoffen natürlich nach wie vor mit der Delegation. Das klärt sich dann in den nächsten zwei Wochen hoffentlich, ganz bald. Und zwar wird ab nächste Woche gibt es in München gibt es das Mobilitätswendecamp, wo das Netz der Rebellion ein Programm gestaltet hat, in einem zapatistischen Zelt und im kurdischen Zelt vertreten sein wird. Am 11.9. wird es in Leverkusen eine Demo gegen Bayer und Monsanto geben. Bayer und Monsanto sind hauptverantwortlich in Mexiko für die Verdrängung des ursprünglichen Maisvielfalt durch den Genmais und die Verschmutzung der Böden und Gewässer durch die Pestizide. Ebenfalls wird es am 8.10. gibt es einen Aktionstag bei Heckler und Koch, Auch dort gibt es die Verbindung direkt nach Mexiko. 2014 kamen beispielsweise Waffen von Heckler und Koch bei der Polizei- und Militäraktion zum Einsatz, bei der 43 Studentinnen in Ayotzinapa verschwanden. Und die G36-Gewehre sind ohne Genehmigung in diese Region gelangt. Da gibt es auch noch gab es auch noch Prozesse hier in Deutschland. Und am 16.10. ist eine große bundesweite Demo für das Leben und gegen den Kapitalismus geplant. Das so vielleicht, um eine kleine Idee zu bekommen, was sind die Ziele der Initiative und wie kann man sich die Reise vorstellen, so ungefähr. Die Termine, die jetzt in Deutschland konkret anstehen, in den nächsten Wochen findet ihr auf der Ja-Basta-Seite, ja-basta-netz.org. Da findet ihr alle Informationen und den aktuellen Stand zu den konkreten Umsetzung der Reise dann.
Ja, Wahnsinn, was das für ein Unterfangen ist, was die sich da vorgenommen haben. Und es ist ja auch so schon ein bisschen durchgeklungen in deinen Worten, dass das auch für uns hier in Europa beziehungsweise in Deutschland und wahrscheinlich auch in MV was vielleicht ganz Inspirierendes hat oder uns Kraft geben soll. Kannst du noch mal ein bisschen was mehr dazu sagen, was so deine Gedanken dazu sind? Warum engagierst du dich da? Was ist das, was es für uns hier aus deiner Sicht mit sich bringt, dieser Besuch?
Na, ich glaube, auf der einen Seite ist der Aufbau der zapatistischen Autonomie und das Leben der zapatistischen Autonomie ist einfach ein super spannender Prozess, von dem wir, glaube ich, viele von uns träumen, da mal hinzukommen. Also ich glaube, in diesem konkreten Austausch halt von den Erfahrungen der Zapatistas zu lernen, von dem Aufbau der autonomen Strukturen, die sie halt seit 1994 geschaffen und verteidigt haben, im Bereich Gesundheit, Bildung, Frauenrechte, Verwaltung, Produktion, Rechtsprechung, Medien- und Umweltschutz und die deutliche Verbesserung der Lebensbedingungen der lokalen Bevölkerung, die sie damit erreicht haben, das allein bietet schon so viel Raum, um sich Inspiration, Motivation und Kraft für unsere Kämpfe zu holen. Und auf der anderen Seite hat allein die Vorbereitung und die Planung der Reise jetzt eine Organisierung und eine Vernetzung angeschoben, sowohl deutschlandweit als auch auf europäischer Ebene. Und hat Kämpfe zusammengebracht, zusammengeführt, die sonst oft getrennt geführt werden. Und also allein, ohne dass sie jetzt schon da sind oder die große Delegation da ist oder der Austausch hier in Deutschland stattfindet, hat das schon ganz viel angeschoben und motiviert, zusammenzukommen und voranzukommen mit unserer Organisierung. Und das andere ist, glaube ich, auch dieses Eintreten halt, Verantwortung zu übernehmen für die Politik der deutschen Regierung und auch das Agieren deutscher Konzerne, die halt irgendwie die Menschenrechte in Mexiko mit Füßen treten halt, ne? Wie zum Beispiel Heckler und Koch, indem sie Waffen nach Mexiko liefern, in Regionen, wo eigentlich die Einfuhr von deutschen Waffen verboten ist. Und trotzdem kommen sie immer wieder in Konflikten, kommt zutage, dass deutsche Waffen dort mit im Spiel sind. Oder die Deutsche Bahn, die bei der Umsetzung eines Megaprojektes, eines touristischen Megaprojekts, Tren Maya nennt sich das, der Maya-Zug perfiderweise, wird er genannt, der durch Naturschutzgebiete in Chiapas führen soll, um die Touristen dort hinzubringen, ohne das Einverständnis der lokalen Bevölkerung zu haben, sogar im Gegenteil gegen die Bedenken der lokalen Bevölkerung, dieses Projekt durchzudrücken. Oder halt Bayer und Monsanto, die halt mit ihren Pestiziden und mit ihren Genmais die Maisvielfalt in Mexiko verdrängen halt. Und das gibt halt die Chance, dort wirklich ja konkret Verantwortung zu übernehmen, nochmal direkt in Austausch zu gehen von Betroffenen, gerade Tren Maya und gerade der Mais, Bayer und Monsanto, da sind die Kompass betroffen und vielleicht das als Motivation zu nehmen, um da auf Augenhöhe einfach füreinander einzutreten halt, ne? Und letztendlich geht's dann halt darum, nach dem Besuch halt für uns auch weiter zu gucken, wie kommen wir weiter, wie gehen wir diese Schritte weiter, die wir jetzt begonnen haben, ne, mit zusammenzukommen.
Ja, das hört sich alles wahnsinnig interessant an. Ich habe auch ein bisschen schon selbst in den Comunicados gelesen denke auch, dass von dort aus ganz viel Kraft und Inspiration ausgehen kann von dieser Reise, auch für unsere Kämpfe hier. Nun hat es aber natürlich einige Schwierigkeiten gegeben bei dieser Reise, dieser Delegation, bei dieser Weltreise. Könntest du dazu vielleicht noch mal kurz was sagen und auch noch zum aktuellen Stand? Wann kommen Sie denn nun eigentlich?
Ja, auf diese Infos haben wir lange, lange gewartet und hingesetzt. Und wir haben Glück mit dem Interview, weil just gestern kam das finale Kommunikado mit den Infos raus. Es war ein holpriger Weg mit die rauf und runter ging. Einerseits hat die mexikanische Regierung Steine in den Weg gelegt, indem sie den Kompass unwahrscheinlich schwer gemacht haben, Pässe zu organisieren, wo ein Rassismus zutage gekommen ist. Ja, unbeschreiblich. Also die Zapatistas mussten quasi mehrfach wiederholt nachweisen, dass sie wirklich Mexikanerinnen sind und nicht irgendwo aus anderen Amerikas kommen. Und immer wieder wurden neue Dokumente angefordert und es hat letztendlich unwahrscheinlich viel Geld und unwahrscheinlich viel Energien und Kraft gekostet, allein diese Bedingungen für die Reise zu erfüllen und die Pässe zu bekommen. Das ist jetzt zum Glück ist das jetzt alles soweit Sack und Tüten. Und die andere Hürde war, dass natürlich in Zeiten von Corona und auch in Zeiten steigender Corona-Infektion Mexiko einfach die Einreise nach Europa unwahrscheinlich schwierig war. Dass sie in Frankreich landen, in Paris landen. Die französische Regierung hat trotz eines Briefes, der die Notwendigkeit nochmal untermalt, warum es in diesem Jahr Austausch notwendig ist und unterzeichnet von über 1000 Organisationen, zahlreichen Aktionen im Rahmen von europaweiten Aktionenwochen sich nicht dazu bewegen lassen, ihre Position zu ändern. Und das ist so grotesk, weil parallel kurz davor hat die Fußball-EM stattgefunden und Massen von Leuten sind in Stadien, von Stadion zu Stadion geflogen und ja, hier wurde die Einreise verweigert. Und zum Glück hat Österreich als einziges Land momentan noch die Bestimmung, dass die Delegation dort die Möglichkeit hat einzuhalten. Das heißt, in den letzten Tagen ging es dann darum, Flüge zu organisieren. Und gestern im Kommunikado haben sie jetzt mitgeteilt, dass sie in zwei Fliegen sich aufteilen und am 14. September in Wien landen werden mit über 140 Delegierten und davon rund 75% Frauen und Menschen, die sich als nicht männlich empfinden. Und ja, das bringt natürlich jetzt wieder Schwung rein und heißt für uns jetzt wirklich in die konkrete Vorbereitung, auch wenn wir noch nicht wissen, wann sie jetzt in Deutschland sind und wie viele nach Deutschland kommen. Aber sie haben geschrieben, sie haben sich haben 28 Teams des Zuhörens und der Worte, steht aus jeweils 4 bis 5 Kompass, ein Team für Spiel und Spaß und ein Team zur Koordination, sodass die Delegation extemporanea, also die unzeitgemäßen, wie sie von der mexikanischen Regierung genannt werden, somit 28 Winkel der europäischen Demokratie gleichzeitig abdecken kann. Wir sind gespannt, wir freuen uns auf die Ankunft und sind gespannt, die finale Koordination, um dann wissen zu können, ob sie mit dem ersten Punkt jetzt der Delegation jetzt auch nach MV kommen oder ob es halt mit dem Punkt dann nächstes Jahr, die nach Mecklenburg kommen, das wird sich zeigen. Wenn sie eine Einladung von Europa bekommen, dass sie gesagt haben, sie werden in mehreren Wellen kommen, um halt alle Einladungen anzunehmen. Es bleibt also weiter entspannt, aber jetzt wird es konkret.
Ja, das hört sich super spannend an. Ich hoffe, wir bleiben da auch auf dem Laufenden hier mit Vera und werden euch, liebe Hörerinnen, noch einmal davon berichten, wie denn eigentlich diese Reise so gelaufen ist, was da alles passiert ist, aber ihr könnt selber auch die Ohren und Augen aufsperren und versuchen, dazu Informationen zu finden. Genau. Momo, sag noch mal ganz kurz, wo können am besten Informationen gefunden werden darüber?
Ganz die gute Übersicht findet ihr unter ja, also yaa-basta-netz.org. Ja, basta heißt, es reicht.
Okay, super. Vielen Dank dir, Momo, für all diese spannenden Informationen über die Reise. Und ich wünsche dir auch noch ganz viel Kraft und auch viel Freude und was auch immer noch alles diese Reise mit sich bringt, neuen Mut und so in dieser Organisationsphase. Dankeschön dir für das Interview.
Muchas gracias. Adelante.
Ja, das ist das Politopia-Magazin und zum Abschluss möchte ich gerne noch eine kleine Veranstaltung, auf eine Veranstaltung hinweisen. Und zwar auf eine Demonstration für das Leben gegen den Kapitalismus. Und zwar geht es darum, um die 500 Jahre Unterwerfung, koloniale Unterwerfung Mexikos und über die Reise für das Leben, die die Zapatistas durch Europa machen. Und da geht es los am Samstag, wie gesagt, den 16. Oktober um 11 Uhr in Eschborn und um 14 Uhr am Kaisersack. Ja, und das war das Politopia-Magazin für heute, den 13.10. Ich bedanke mich fürs Zuhören und falls ihr die Sendung verpasst habt und wollt sie nochmal nachhören, dann könnt ihr das gerne tun auf Radio X Plus 7 und auf politopiamagazin.de. Dort können auch alle Sendungen auch nachgehört werden. Vielen Dank, sagt der Andi, und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis bald.